Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne mit der Aussprache beginnen. Bitte nehmen Sie Platz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte setzen Sie sich hin oder gehen Sie aus dem Saal. Es gibt diese Alternative. Aber ich möchte jetzt mit der Aussprache beginnen. Und zuerst hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Julia Klöckner.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für viele ist die jetzige Zeit eine ganz besondere, nämlich eine Zeit der Begegnung bei der Heimfahrt zu den Eltern, zu den Großeltern, beim Besuch im Altenheim oder bei der Familienfeier. Aber ganz viele spüren in diesem Jahr, es ist etwas anderes in unserem Land. In unserem Land ist es schlechter geworden. An ganz vielen Küchentischen schwingt die Sorge mit um die berufliche Zukunft. Da schwingt die Sorge mit, wie es mit der Zukunft der Kinder weitergeht, steigende Preise. Und das beunruhigt unser Land. Und wir müssen sehr klar sagen, dass diese wirtschaftliche Sorge mittlerweile an Platz 1 laut einer neuen Forsa-Umfrage bei den Bundesbürgerinnen in unserem Land steht. Noch vor der Sorge vor Krieg, Umwelt- und Klimaschutz oder bei der Frage der sozialen Ungleichheit oder Migration. Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Und die Ampel, die hat in den vergangenen 3 Jahren die Stabilität in diesem Land massiv gefährdet. Und nicht ohne Grund, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist Ampel aus das Wort des Jahres 2024. Und nicht ohne Grund ist Krisenmodus das Wort des Jahres 2023. Deutschland ist ärmer geworden, auch im Vergleich zu anderen Industriestaaten. Unser Land stagniert. Die Warnsignale, die waren deutlich, aber ernst genommen hat sie auch dieser Bundeswirtschaftsminister nicht. Es begann mit weniger Aufträgen, rückläufige Industrieproduktion. Erstmal hat man sich darüber gefreut, CO2-Emissionen sanken in Deutschland. Und heute liegt die Industrieproduktion 10% unter dem Wert von 2019. Es folgten Kapitalabflüsse aus Deutschland hinaus. Erste Meldungen über Kurzarbeit wurden nicht ernst genommen. Und die Kosten sind jetzt in diesem Jahr mit 726 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie ursprünglich angesetzt. Und der Bundeskanzler, ich zitiere ihn mal, RTL direkt Zitat: Ich glaube schon, dass ich dieses Land aus dieser Krise führen kann. Nur ich. Zitat des Bundeskanzlers. Aber wir können heute festhalten, dieser Bundeskanzler hat unser Land nicht aus der Krise, sondern erst mal in die Krise hineingeführt. Und sein Zitat ist vom 8. Oktober diesen Jahres. Und seit diesem 8. Oktober ist es noch schlechter geworden. Und heute sehen wir die Auswirkungen am Arbeitsmarkt, massiver Stellenabbau. Und für viele sind das keine hoffnungsvollen Weihnachtstage. Und dem Kanzler fällt nur eins ein. Er warnt die Unternehmen, er warnt sie vor Entlassungen, weil Entlassungen nichts Schönes sind. Ich bin auch für den Weltfrieden. Aber die Realität ist, dass diese Unternehmen in Insolvenz gehen, nicht weil es ein privates Unterhaltungsprogramm ist, sondern weil sie nicht mehr weiter können. Und unsere Insolvenzen hier in diesem Land sind ein Viertel höher als im vergangenen Jahr. Und die Antwort dieser Regierung war stets mehr Staat. Mehr Staat? In den Reden des Wirtschaftsministers und des Bundeskanzlers kam das Thema Wettbewerbsfähigkeit kein einziges Mal vor, sondern sie haben immer gesagt, wir machen die Wirtschaft, dazu brauchen wir keine Unternehmensentscheidung. Und das war falsch. Und nehmen wir die Subventionsquote. Der Anteil der Subventionen am BIP hat sich seit dem Jahr 2015 verdoppelt. Das ist eine Industriepolitik à la carte. Sie wählen aus, welche Unternehmen den Zuschlag bekommen und natürlich nach roten und grünen Kriterien. Aber Sie sind dabei nicht der Gast, der auswählen kann. Nehmen wir doch mal Northvolt. Nehmen wir mal Intel, Wolfspeed. Diese tollkühnen Visionen der staatlichen Interventionen, ja, dieser gelenkten Wirtschaftspolitik, die sind gescheitert. Jetzt fragt sich nur noch, wer erklärt es dem Bundeskanzler? Dieses Land ist ein Industrieland. Und dieses Land soll Industrieland bleiben. Und wenn es das nicht bleibt, dann müssen wir uns über die Verteilung gar nicht mehr unterhalten, über das Thema Wohlstand. Und deshalb erwarte ich auch von den Grünen, dass sie sich mit Industriepolitik so auseinandersetzen, dass es nicht Subventionen für einige wenige gibt, sondern bessere Rahmenbedingungen für die gesamte Wirtschaft vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Und das ist jetzt wieder die Arroganz. Das ist klasse. Kommt von den Grünen. Das erklären wir Ihnen sehr gerne. Wissen Sie was? An der Kognition, am Verstehen hängt es nicht. Die Bürger verstehen, was sie wollen. Und deshalb sinken sie gerade in ihren Zustimmungswerten ab. Denn an der Wirtschaft kann man sehen, steigende offene, unbesetzte Arbeitsstellen, steigende Bürgergeldempfänger, runtergehendes Wirtschaftswachstum. Und am Ende sehen wir, durch Ihre Politik, die Sie uns erklären wollen, haben Sie Deutschland ärmer gemacht. Und das ist Ihr Weihnachtsgeschenk an diese Bevölkerung. Und deshalb sagen wir sehr deutlich, wir haben in unserem Antrag, den haben wir Ihnen vorgelegt, ein klares Wirtschaftssofortprogramm vorgelegt. Runter mit den Unternehmenssteuern, Arbeit muss sich wieder lohnen, her mit der Bürokratiebremse und klar machen, ohne Wirtschaft ist alles nichts, auch wenn sie nicht alles ist.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Sebastian Roloff.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Klöckner, ich habe mich ja auf die Fortsetzung Ihres dreijährigen Dauerwahlkampfs hier an dieser Frage gefreut, habe mich auch mal wieder auf Ihren Antrag gefreut, der auch nichts vermissen lässt. Allerdings leider nicht an guten Konzepten. Dazu haben Sie jetzt wieder nichts gesagt, sondern den üblichen Text, warum hier alles furchtbar ist und die Ampel an allem schuld ist, aufgesagt. Aber alleine im Übrigen, dass Sie sich gerade vor dem Hintergrund der Etikette Wünsche Ihres Kanzlerkandidaten die Daten nicht entblöden, schon im Titel von Planwirtschaft zu sprechen, ist schon eine besondere Stilfrage. Da kann ich Ihnen nur gratulieren. Und dass Sie leider ein bisschen fern der Wahrheit unterwegs sind, sieht man zum Beispiel auch, dass Sie ernsthaft auf Seite 2 in der kurzen Analyse schreiben, dass die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung nur zu, ich zitiere, einem kleinen Teil auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine und einer angeblich schwächelnden Weltwirtschaft zurückzuführen ist. Es ist absoluter Realitätsverlust. Machen Sie Wahlkampf, aber damit helfen Sie niemandem. Und es ist richtig, dass Sie dringenden Handlungsbedarf anmahnen. Ich folge ja Ihren Perlen der Weisheit auf X auch regelmäßig. Und Sie schrieben angesichts der IFO-Konjunkturprognose neulich, es ist jetzt an der Zeit für entschiedenes politisches Handeln. Ja, da könnte man jetzt handeln. Das sind die üblichen schönen Worte. Aber leider folgt bei der Union nichts daraus. Und dementsprechend könnten alle, die jetzt den dringenden Handlungsbedarf verorten, und die FDP hat das ja sogar als Vorwand für den Koalitionsbruch genannt, hätte man jetzt auch noch Taten folgen lassen können. Zum Beispiel mit dem Steuerfortentwicklungsgesetz. Wir haben die Entschärfung der kalten Progression, die Anhebung des Kindergeldes und vor allem bessere Abschreibungsmöglichkeiten und damit eine starke Hebelung von Investitionen, diskutiert und vorgelegt, ebenso wie bessere Abschreibungsmöglichkeiten und Nachbesserungen der Dienstwagenbesteuerung, gerade bei E-Autos, ein Bereich, der gerade nachweislich schwächelt. Der erste Teil entlastet die Bürgerinnen und Bürger um mehrere Milliarden, stärkt damit immer auch die Binnennachfrage, die aktuell unsere Wirtschaft stützt. Und der zweite Teil schafft kurzfristige Investitionsanreize, hilft damit im Übrigen besonders unseren Autoherstellern. Und was sagt die Union jetzt? Na, so sehr eilt's nicht. Wir haben zwar jetzt Handlungsbedarf, aber wir können schon noch in Ruhe die Wahl machen. Dann machen wir jetzt mal Wahlkampf. Es ist anscheinend kein Zeitdruck mehr da, wenn man sich da auf die rückwirkende Änderung verlässt. Und da hat sich immerhin nur dank der FDP was verändert. Das hat mich mit Blick auf die kalte Progression und mit Blick auf das Kindergeld beruhigt. Da hat die FDP mehr staatspolitische Verantwortung als Sie, und das muss man vor dem Verlauf der letzten Monate erst mal schaffen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. Und ich finde insbesondere bedauerlich, dass Sie nicht bereit sind, und die FDP im Übrigen auch nicht, gerade den Teil der Investitionsbedingungen der Wirtschaft in diesem Gesetz zu verbessern und die Autoindustrie jetzt zu unterstützen. Dementsprechend ist die Enttäuschung in der Diskussion über das Fehlende von verbesserten Abschreibungsbedingungen auch gestern zum Beispiel. Wir hatten im Ausschuss ja den Sachverständigenrat, und die haben das auch schon öffentlich gesagt. Deswegen verrate ich kein Geheimnis. Ist die Enttäuschung in der Wirtschaft entsprechend groß, und dementsprechend ist klar, dass es Ihnen nicht um die Sache geht, sondern um Wahlkampf. Und auch wenn man sich in der letzten Sitzungswoche die Rede von Herrn Kuban noch mal anguckt, fand ich ganz bemerkenswert. Ich musste es noch mal lesen, weil ich es nicht geglaubt habe, der sich hier ernsthaft hingestellt hat und gesagt hat, ihm würden ganz viele Unternehmer aus dem zum Beispiel Stahl-, Chemie-, Glas- und Papierbereich sagen, es würde jetzt gar nicht eilen, macht jetzt nichts mehr kurzfristig mit, wir haben Zeit, macht es dann in der neuen Regierung ordentlich. Und da frage ich mich ganz im Ernst, wer soll denn das bitte glauben? Der Handlungsbedarf ist in der Wirtschaft größer, und deswegen müssen wir handeln und eben keinen Wahlkampf machen. Leider, weil die Frage ja auch immer kommt, was hätten wir denn gemacht als Bundesregierung, das kann ich sehr konkret beantworten. Wir haben eine Wachstumsinitiative beschlossen im Juli. 49 Maßnahmen, steuerliche Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger, Möglichkeiten und Anreize für längeres Arbeiten, bessere Abschreibungen von Investitionsgütern, Ausweitung der Forschungszulage, eine Reform des Vergaberechts, niedrigere Strompreise, einfacheres Bauen und vieles mehr. Leider wurden von diesen 49 Punkten wurde nur einer umgesetzt. Viele wurden vom Kabinett beschlossen, einige sind im Plenum angekommen, aber leider haben wir die Situation, dass durch die FDP gezielt herbeigeführte Ende der Ampel vieles davon nicht in Gesetzeskraft erwachsen ist. Und dementsprechend muss ich auch dahinter fragen, ob es um die Sache geht oder um andere Themen. Wenn man als FDP jetzt die auch nach konservativen Berechnungen 0,5% kurzfristiges Wirtschaftswachstum, was diese Wachstumsinitiative erzeugt hätte, mit der Hoffnung auf vielleicht einen Vorteil von 1% mehr Stimmen bei der Bundestagswahl, weil Sie Ihr Kernklientel glücklich machen wollen, eintauscht, muss man auch Verantwortungsfragen stellen. Das sind Monate oder vielleicht sogar ein Jahr, was wir verlieren, und das ist sehr bedauerlich. Dementsprechend geht es jetzt, wir hören es oft genug im Wahlkampf, um eine Richtungsentscheidung. Und die SPD sagt klar, dass wir weiter mehr Investitionen in die Zukunft brauchen, insbesondere in Wirtschaft, Bildung, Infrastruktur. Aber da zum Beispiel auch mit einem Deutschlandfonds nicht nur staatliche Investitionen flankieren, sondern auch privates Kapital heben können. Wir schlagen den Made in Germany-Bonus vor, der diese Investitionen direkt und unkompliziert im Übrigen über eine Steuererstattung fördern kann. Wir würden die Netzentgelte halbieren, endlich Planungssicherheit bei den Strompreisen schaffen und brauchen, das hat sich ja auch schon bei der Union rumgesprochen, zeitnah eine sinnvolle Reform der Schuldenbremse. Und im Übrigen würden wir es auch mit einem Steuerzuschuss beim Kauf von in Deutschland produzierten E-Autos oder jungen Gebrauchten schaffen, unserer Autoindustrie unter die Arme zu greifen, die sich aber nach VDA-Prognosen aktuell, zumindest was die Produktionszahlen betrifft, erholt, was erfreulich ist. Und dass wir eine Einkommenssteuerreform brauchen, die die allermeisten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlastet, ist mittlerweile auch unbestritten, zumindest wenn es um unsere Konzepte geht. Dementsprechend freue ich mich da auf die weitere Auseinandersetzung. Ich wünsche Ihnen noch keine schönen Feiertage, weil wir morgen Nachmittag noch zu Weihnachten passend über die Belastung von Paketboten sprechen. Und da bin ich mir sicher, dass wir uns alle sehen. Dementsprechend vielen Dank.
Herr Roloff, Sie haben, wir hatten heute Morgen schon das Wort entblöden, und Sie haben bedauerlicherweise das gerade wiederholt in Ihrer Rede. Das ist unparlamentarisch, und ich erwarte, dass das genauso wie bei Herrn Brandner, dass Sie das unterlassen. Und jetzt komme ich zurück zur namentlichen Abstimmung. Ja, entschuldigen ist eine gute Variante. Kommt immer gut an. Ich komme noch mal zurück zur namentlichen Abstimmung. Gibt es noch ein Mitglied im Haus, das noch nicht abgestimmt hat? Dann ist jetzt noch die Möglichkeit dazu. Da läuft noch jemand. Gut. Dann fahre ich jetzt fort in der Debatte. Und jetzt hat das Wort für die FDP Nicole Bauer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser Wirtschaftsstandort Deutschland ist am Verfallen. Wirtschaftsmanager und Ökonomen sprechen sogar von Deutschland ist ein Sanierungsfall. Sicherlich nicht in allen Bereichen, aber in einigen umso eklatanter. Die Betriebe in unserem Land leiden. Sie leiden an hohen Steuern und Abgaben, an viel zu hohen Energiepreisen und einer ideologischen Klimapolitik und an einem Staat, der ihnen keineswegs noch etwas zutraut. Bei der Wettbewerbsfähigkeit wurde Deutschland im Ländervergleich seit 2014 fast 20 Plätze nach hinten durchgereicht. Unser Land verliert seit Jahren mehr und mehr den Anschluss an der Spitze. Das darf so nicht bleiben. Es braucht also eine Richtungsentscheidung. Wollen wir mehr Staat und mehr Subventionen oder wollen wir mehr Freiheit und eine soziale Marktwirtschaft? Ich sage ganz klar, Schluss mit der Planwirtschaft, mehr Pragmatismus muss her. Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, die Unternehmen, sie brauchen bessere Rahmenbedingungen und vor allem mehr Freiheit. Und ja, Freiheit hat aktuell leider keine Konjunktur, wie ich finde. Aber Freiheit muss wieder Konjunktur bekommen. Der beste Weg nämlich, um die Kraft der Menschen und die Kraft der Wirtschaft freizusetzen, ist mehr Freiheit. Mehr Freiheit für die Unternehmen. Mehr Freiheit für die Unternehmen, um Ideen und Wissen am Markt platzieren und umsetzen zu können. Mehr Freiheit für die Landwirtschaft, um europaweit einheitliche Wettbewerbsbedingungen zu haben und das Vertrauen in die Arbeit der Menschen. Und mehr Freiheit mit einem handlungsfähigen Staat, der ganz klar Prioritäten setzt, aber mit vorhandenen Mitteln auskommt. Investieren ja, aber richtig. Deutschland hat kein Einnahmenproblem. Deutschland hat ein massives Ausgabenproblem.
Frau Bauer, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion?
Nein. Das Sozialste, was man tun kann, ist dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft wieder funktioniert, dass die Menschen einen sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz haben. Und dabei geht es um ganz alltägliche Fragen, mit der sich auch die SPD auseinandersetzen müssen. Die Menschen stellen sich die Frage, ob sie am Monatsende genügend Geld für die Reparatur ihres eigenen Fahrzeugs haben, ob sie genügend Geld haben für die Investition am Haus oder für die Bezahlung ihrer eigenen Wohnung. Und sie stellen sich auch die Frage, ob sie noch genügend Geld haben für den nächsten Familienurlaub. Meine Damen und Herren, Wirtschaft ist nicht alles. Aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Und alles lässt sich ändern. Und vieles muss sich vor allem ändern. Wir stehen vor enormen Herausforderungen in unserem Land. Mit innovativen und nachhaltigen Lösungen können wir diese Herausforderungen meistern. Aber die Politik bestimmt nicht, welche Technologie und Innovation zukunftsfähig ist, sondern es sind die Ingenieurinnen und Ingenieure, die klugen Menschen in unserem Land. Und deshalb brauchen wir mehr Pragmatismus, mehr Technologieoffenheit statt Subventionen und Verbote, meine Damen und Herren. Und ich sage sehr deutlich, Wohlstand ist kein Selbstzweck. Und bitte beschäftigen Sie sich damit. Wohlstand ist etwas, was tagtäglich von den hart arbeitenden Menschen durch fleißige Hände erwirtschaftet wird. Und wir als FDP haben verschiedene Vorschläge dazu. Erstens wollen wir Steuern und Abgaben senken, Soli abschaffen, Körperschaft und Unternehmenssteuern reduzieren und steuerfreie Überstundenzuschläge. Zweitens mehr Flexibilisierung am Arbeitsmarkt, Wochenarbeitszeit einführen, Arbeiten im Alter ermöglichen und bessere Voraussetzungen für Selbstständige, gerade im Hinblick auch auf das Statusfeststellungsverfahren. Und drittens wollen wir mehr Pragmatismus. Zusätzliche Auflagenverordnungen müssen auf den Prüfstand. Nationale, aber vor allem Nachhaltigkeitsberichterstattungen, EU-Taxonomie müssen überprüft und vor allem dann abgeschafft werden. Wir brauchen keine deutschen nationalen Alleingänge mehr. Wir brauchen, meine Damen und Herren, endlich den Freiraum, dass die Handwerker, die selbstständigen Unternehmen in unserem Land wieder machen können. Einfach machen lassen, meine Damen und Herren. Und liebe Bürgerinnen, die Bürgerinnen und Bürger und vor allem, und die spreche ich auch ganz besonders an, Sie alle verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung. Sie verdienen aber auch eine Politik, die für Sie statt gegen Sie arbeitet. Und ich bin vorher gefragt worden, was das Klientel der FDP ist. Das FDP-Klientel sind die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Die selbstständige Frau und Mutter, die Handwerker, die Pflegekraft, Sie alle verdienen unseren Respekt für Ihre harte Arbeit und eine bessere Standortpolitik. Meine Damen und Herren, es geht um die Menschen in unserem Land. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes. Wirtschaftswende muss kommen, und zwar jetzt. Schluss, vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Bauer. Ich unterbreche kurz die Aussprache und komme zurück zu Tagesordnungspunkt 6a. Die Zeit der namentlichen Abstimmung ist vorbei. Ich frage einmalig, ist noch jemand im Saal, der seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Das sehe und höre ich nicht. Dann schließe ich die Abstimmung. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen nach Zusatzpunkt 7 bekannt gegeben. Danach stimmen wir dann auch über den Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes und des Untersuchungsausschussgesetzes ab. So, nun kehren wir zurück zur Aussprache. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Katharina Beck, Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Erstmal muss man ja zustimmen, dass es wichtig ist, dass wir heute dreimal, glaube ich, über das Thema Wirtschaft sprechen. Denn wir sind tatsächlich in einer Lage, wo die Wirtschaft und der Wohlstand wieder ein bisschen noch mehr Unterstützung brauchen. Das ist ganz richtig hier eingebracht. Das war ja auch die Intention von SPD und Grünen, dass wir weiterhin Wirtschaftsmaßnahmen beschließen, dass wir den Unternehmen steuerlich unter die Arme greifen mit der degressiven AFA, dass wir bei den Netzentgelten vorankommen, dass wir die Forschungszulage erhöhen. Nur leider haben weder FDP noch CDU das gemeinsam mit uns gemacht. Und das ist sehr, sehr schade, denn ihnen ist es offensichtlich nicht wichtiger, jetzt was für die Wirtschaft zu machen, sondern sie wollen lieber so tun, als ob SPD und Grüne das nicht wollten. Aber ich kann Ihnen sagen, das stimmt einfach so nicht. Wir wollten sehr, sehr wohl der Wirtschaft und den Unternehmen und wollen das unter die Arme greifen. Und was ich auch bezeichnend finde, liebe Frau Klöckner, dass Sie Krisenmodus 2023 gefühlt zumindest ausschließlich auf die Aktionen der Ampelregierung beziehen. Denn es ist ja fast schon Tradition, dass Sie komplett übersehen in den gesamten Wirtschaftsdebatten, wie extrem Deutschland und auch die Industrie, wir sind ja für den Industriestandort Deutschland, vom russischen Gas abhängig war, das durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine einfach dann nach kürzester Zeit abgeschaltet wurde und wir mit einer riesigen Kraftanstrengung von Robert Habeck und der gesamten Regierung es geschafft haben, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, erinnern Sie sich an diesen Winter, wo wir alle dachten, vielleicht wird es kalt, ja, wo die Unternehmen dachten, sie müssen ihre Produktion runterdrosseln, und in einer gemeinsamen Kraftanstrengung haben wir es geschafft, dass es nicht kalt wurde, dass die Produktion weiterlaufen konnte, weil wir überall auf der Welt eingekauft haben Energie, damit wir genug Gas zum Heizen und auch für unsere Industrie haben. Aber die Dreistigkeit, die ich eigentlich ansprechen möchte, ist das Thema, dass Sie hier soziale Marktwirtschaft gegen eine vermeintlich grüne Planwirtschaft, die es gäbe, irgendwie entgegensetzen. Wenn ich mir mal angucke, dass diese eigentlich sehr stolze CDU, diese stolze marktwirtschaftliche Partei unter Peter Altmaier eine so extreme Planwirtschaft gemacht hat, wo sie auf den Solarausbau einen Deckel gemacht hat, also Wachstum reduziert hat, Wachstum begrenzt hat, dann ist das schon wirklich eine Unverfrorenheit, hier von Marktwirtschaft zu sprechen und anderen Planwirtschaft vorzuwerfen. Genau die gleiche Altmaier-Delle haben wir bei der Windenergie gesehen. Und vor allen Dingen, wenn Sie jetzt noch mal anfangen, irgendwann uns als Verbotspartei darzustellen, dann ist das wirklich eine Verkehrung der Tatsachen. Ihre Abstandsgebote, ja, dass man überall an 10H rund um Gemeinden ganz weit nichts mehr bauen konnte, war de facto ein fast 100-prozentiges Verbotsprogramm gegen Windkraftanlagen. Und wir stehen für die Freiheit, dass Gemeinden jetzt mit profitieren können und sich endlich Freiheitsenergien, Energien rund um ihre Gemeinden herum auch aus Wind hinstellen können. Dann haben Sie dafür gesorgt, dass es 7 Jahre dauert, bis man überhaupt eine Windkraftanlage installieren kann. Wir haben das in Baden-Württemberg hinbekommen, dass es jetzt nur noch 7 Monate dauert. Das nennt man Bürokratieabbau. Das nennt man gute Wirtschaftspolitik, dass es hier vorangehen kann in diesem Land. Und wenn Sie ja die soziale Marktwirtschaft so lieb haben, warum machen Sie sich lächerlich über Caritas-Programme, die den Bürgerinnen und Bürgern helfen, Strom einzusparen an ihren Kühlschränken? Warum machen Sie Steuerpläne, wo Sie erstmal mit über der Hälfte Ihrer 100 Milliarden nicht gegenfinanzierten Steuersenkungen nur die Top 10% entlasten wollen? Das stimmt sehr wohl. Schauen Sie sich die Berechnung vom BIW an. Die Top 10% sind Ihre liebsten Wählerinnen und Wähler. Dabei geht es um so viele Menschen in diesem Land, die unter den Preissteigerungen leiden. Und diese müssen wir im Blick haben. Diese haben wir unterstützt. Wir haben gerade noch eine Kindergelderhöhung vorangetrieben. Wir helfen Frauen dabei, Kinderbetreuung sich zu organisieren, um besser arbeiten gehen zu können und mehr zu verdienen, dass man sich Geschenke zu Weihnachten auch leisten kann. Und das ist soziale Marktwirtschaft. Ich komme zum Schluss. Auf jeden Fall ist das soziale Marktwirtschaft. Vielen Dank und eine gute Zeit Ihnen allen.
Als nächster Redner das Wort der Kollege Dr. Malte Kaufmann, AfD-Fraktion.
Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürger, wir befinden uns in einer historischen Woche, kann man sagen. Am Montag hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt und wir haben ihm das Vertrauen entzogen. Und das war ein guter Tag für Deutschland, das war ein guter Tag für die deutsche Wirtschaft. In Ihrer Legislatur haben Sie unser Land in eine Rezession geführt, in nie dagewesenem Ausmaß. Höchste Strompreise in Deutschland, höchste Abgabenlasten. Unsere Energieversorgung ist nicht mehr sicher und wird besonders im Winter bei Dunkelflauten unbezahlbar. Unternehmen leiden unter Bürokratielasten noch und nöcher. Deswegen ist es gut, dass jetzt Zeit für Neuwahlen ist. Und man kann sich fragen, warum haben Sie diese Vertrauensfrage nicht schon längst gestellt? So eine Murksregierung hat unser Land nicht verdient, meine Damen und Herren. Und Frau Bauer, wenn Sie sich hier hinstellen im Namen der AfD-Fraktion und die ganzen Missstände anprangern, Rezession, Energiepreise, Bürokratie, Sie waren ja selbst in der Regierung drin als FDP und haben das alles mitverantwortet. Deswegen ist es schon aberwitzig, sich jetzt als die Feuerlöscher darzustellen. Aber in dieser Woche ist noch etwas anderes passiert, und das müssen auch die Bürger wissen. Wir haben als AfD-Fraktion wieder in den Ausschüssen viele Anträge eingereicht, viele davon weitergehend als dieser Antrag von der CDU. Und Sie alle, die Kartellparteien, haben alle unsere Anträge pauschal von der Tagesordnung in den Ausschüssen runtergewischt. Seit sieben Jahren verweigern Sie uns, was in der Geschäftsordnung steht, das Amt des Vizepräsidenten. Seit 3 Jahren haben Sie uns auch noch die 3 Ausschussvorsitze geklaut. Und jetzt lassen Sie uns als Oppositionsfraktion nicht mal mehr unsere eigenen Anträge einbringen und debattieren. Ich sage es mal in den Worten von Olaf Scholz: Ihnen fehlt die sittliche Reife für parlamentarische Demokratie, meine Damen und Herren. Aber den Vogel abgeschossen haben Sie im Wirtschaftsausschuss am Mittwoch, und zwar alle zusammen. Ich weiß nicht, wie BSW ist ja da nicht vorhanden. Wir haben einen Antrag eingebracht für eine Anhörung. Genau was Sie hier beantragen, liebe Kollegen von der CDU, die Deindustrialisierung prangern Sie an, beschreiben Sie. Dazu wollten wir eine Anhörung machen im Januar, um einmal die Fakten auf den Tisch zu legen, um Experten einzuladen, damit Unternehmer kommen können, Verbände kommen können und die Sorgen und Nöte des Landes auch mal ausbreiten. Und wir haben in diesen 3 Jahren allen Anträgen auf Anhörungen von Ihnen zugestimmt. Und dass Sie sich jetzt verweigern, einen Antrag der AfD auf eine Anhörung, das ist ja noch nicht mal ein Beschluss, ist einfach eine Anhörung, um sich mit der Situation auseinanderzusetzen, von der Tagesordnung wischen und ablehnen, auch Sie von der CDU/CSU, das ist schäbig und einer parlamentarischen Demokratie unwürdig. Und deswegen ist auch Ihr Antrag, den Sie hier formuliert haben, nicht das Papier wert, auf dem es steht. Denn Sie sind ja auch bereit, Herr Merz hat es bei Maischberger gesagt, mit Herrn Habeck und unserem Wirtschaftsminister weiter zu regieren. Das heißt, wer CDU/CSU wählt, kriegt am Ende links-grüne Politik. Und deswegen ist eine echte Wirtschaftswende nur möglich mit der AfD, mit einer starken AfD, und zwar in Regierungsverantwortung. Und dazu stehen wir bereit. Und wenn wir dieses Land regieren, meine Damen und Herren, und die Bürger werden darüber abstimmen am 23. Februar. Nicht Sie, das haben nicht Sie zu entscheiden, sondern die Bürger. Dann gibt es einen echten Politikwechsel und dann wird auch wieder soziale Marktwirtschaft statt Planwirtschaft hier in Deutschland das Wirtschaftsmodell sein. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Lena Werner, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen. Soziale Marktwirtschaft statt grüner Planwirtschaft, so heißt der neueste Titel des immer wiederkehrenden Antrags der Union zur Wirtschaftspolitik. Mit Ausnahme des Adjektivs grün ist das exakt der Slogan, mit dem die CDU 1949 in die erste Bundestagswahl der Bundesrepublik zog. Und zur Erinnerung, damals stand die Frage zwischen Markt und Planwirtschaft wirklich im Raum. Und jetzt so zu tun, als ständen wir wieder vor dieser Frage, aktuell ist wirklich absurd, liebe Union. Damit nutzen Sie die Sprache von denen hier rechts neben Ihnen und belegen wieder, dass Sie kein Interesse an Modernisierung haben, sondern wieder zurück in die Vergangenheit wollen. Und das Wort sozial steht da auch nur für Sie zur Deko. In der sozialen Marktwirtschaft kann der Staat im allgemeinen Interessen der Bürgerinnen in die Wirtschaft eingreifen. Sie kritisieren immer wieder Investitionen in die Zukunftsindustrien wie die Halbleiterindustrie oder die Batterieproduktion. Beides ist Teil einer langfristigen strategischen Ausrichtung der EU mit dem Ziel, unsere Lieferketten resilienter zu machen. Wir sollten doch alle aus der Pandemie gelernt haben. Ihr eigener Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat das sogar somit beschlossen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Herr Altmaier ein Sozialist ist, aber das klären Sie vielleicht besser mit ihm intern. In der letzten Wirtschaftsdebatte vor 2 Wochen hat der Kollege Spahn erklärt, dass mit der März-CDU alles dem Prinzip Wachstum first untergeordnet wird. Dabei übernimmt die CDU die Logik von Trumps America first, denn Hauptsache Wirtschaftswachstum, alles andere ist egal. Denn wie will die Union dieses Wachstum first bezahlen? Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags kostet 12,5 Milliarden Euro und der geplante Rückgang des Unternehmenssteuersatzes auf 25% kostet 18 Milliarden Euro. Insgesamt plant die Union, die oberen 10% der Einkommensbezieherinnen mit 52 Milliarden Euro zu entlasten, während die, die wirklich Entlastung brauchen, nur mit 11 Milliarden Euro bedacht werden. So sieht also für Sie Wohlstand für alle aus. Ich glaube nicht. Sie planen hier eine massive Umverteilung von unten nach oben. Und das in einer Zeit, in der jeder vierte Haushalt aufgrund von Corona-Pandemie, Energiekrise und Inflation angibt, mit den Haushaltseinkommen nicht mehr zurechtzukommen und sich das Vermögen bei sehr wenigen sammelt. Sie wollen diese soziale Ungleichheit noch verstärken und gefährden damit die gesellschaftliche Geschlossenheit in diesem Land. Und wir als SPD wollen dagegen alle mitnehmen, Unternehmen, Beschäftigte und Familien. Mit dem Deutschlandfonds werden wir die gezielten Investitionen in Schlüsselbereiche nicht nur Arbeitsplätze geschaffen, nein, wir stärken auch langfristig den Wirtschaftsstandort in Deutschland. Wir werden das Land und die Wirtschaft modernisieren, indem wir Schienen, Brücken und Straßen sanieren. Davon profitieren alle in diesem Land. Wir schaffen Anreize, den Wirtschaftsstandort zu investieren, indem Zukunftsinvestitionen mit einer Investitionsprämie Made in Germany steuerlich abgeschrieben werden können und eine direkte und komplizierte Hilfe zur Modernisierung des Mittelstands. Wir werden die Kosten für den Stromnetzausbau künftig anders organisieren und so die Netzentgelte halbieren, damit die Stromkosten geringer werden. Und wir werden die Haushalte mit einer Einkommenssteuerreform, der Senkung der Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel und einem höheren Mindestlohn entlasten, weil wir wissen, mehr Kaufkraft für die Bürgerinnen und Bürger kurbelt den Konsum an und damit auch die Auftragslage der Unternehmen. Klar ist, wer entlasten will, muss das Geld auch irgendwo hernehmen. Im Gegensatz zur Union haben wir einen Finanzierungsplan für die Vorhaben. Wir nehmen die, die sehr viel haben, in die Verantwortung, ganz im Sinne der sozialen Marktwirtschaft. Was plant die Union zur Gegenfinanzierung? Bisher gab es dazu keine belastbaren Vorschläge. Sie hoffen auf ein neues Wirtschaftswunder mit Wachstumsraten von 10%. Das ist komplett unrealistisch, denn diesen Wert haben wir noch nicht mal zu unseren besten wirtschaftlichen Jahren erzielt. Sie wollen das Bürgergeld, also die jetzige Grundsicherung, rückabwickeln und damit eine zweistellige Milliardensumme einsparen. Aber ich sage es jetzt auch hier noch mal deutlich, die Grundsicherung ist ein verfassungsrechtlicher Grundsatz. Die Ausgaben für die Grundsicherung sind mit der Einführung des Bürgergelds sogar um 4 Milliarden € jährlich zurückgegangen. Und es ist komplett unrealistisch, hier noch einmal zweistellige Milliardenbeiträge einzusparen und gleichzeitig das Existenzminimum für Menschen in der Grundsicherung einzuhalten. Und da das dann auch immer noch nicht reicht, versprechen Sie, einen Kassensturz zu machen, aber erst nach der Wahl. Da frage ich mich, warum denn nicht jetzt schon? Sie können doch auf alle Haushaltspläne zugreifen. Sie wissen selber, dass es nur eine Lösung gibt, das Ganze ohne Steuererhöhung und oder Rentenkürzung zu finanzieren. Und das ist die Reform der Schuldenbremse, die Sie in Ihrem Wahlprogramm nicht mit drin haben. Und damit täuschen Sie die Bürgerinnen und Bürger. Sie hatten jetzt 3 Jahre lange Zeit, ein Konzept zu entwickeln und legen uns hier ein unfertiges und unfinanziertes Papier ohne nötige Substanz und Seriosität vor. Ihr Wirtschaftskonzept ist kein Schritt nach vorne, sondern viele Schritte zurück. Es ist eine Kapitulation vor den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die Transformation hin zu einer nachhaltigen, digitalen und sozial gerechten Nation, die sich geopolitisch behaupten kann. Wir als SPD machen den Bürgerinnen und Bürgern dagegen ein ehrliches und konkretes Angebot. Wir möchten die Herausforderungen der Zukunft aktiv angehen und Wandel sozial und gerecht gestalten. Wir kämpfen in erster Linie für die Menschen, nicht für Konzerne oder Investmentfonds. Wir nehmen die Sorgen um Energiekosten und Lebensmittelpreise ernst und kämpfen dafür, dass Familien und Beschäftigte am Monatsende mehr Geld in der Tasche haben. Wir kämpfen für Wirtschaftswachstum und sichere Arbeitsplätze. Wir kämpfen für Wohlstand für alle.
Vielen Dank, Frau Kollegin Werner. Als nächster Redner das Wort der Kollege Jens Spahn, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die deutsche Wirtschaft schrumpft das zweite Jahr in Folge, ein drittes Jahr schrumpfen droht. Die deutsche Industrie geht in die Knie, Hunderttausende Arbeitsplätze sind verloren oder wackeln. Die Angst vor Arbeitslosigkeit kriecht vor Weihnachten in die deutschen Küchen und Wohnzimmer. Keinem Industrieland auf der Welt geht es schlechter. Keinem, Herr Roloff. Das hat offensichtlich hausgemachte Ursachen. Die Hütte brennt lichterloh. Wir haben Ihnen vor 3 Jahren ein Land im Wachstum gegeben. Was haben Sie daraus gemacht? 2024 war das Annus Horribilis der deutschen Wirtschaftsnachkriegsgeschichte. Horrormeldungen jeden Tag, auch heute. Sie haben die deutsche Wirtschaft in den Niedergang geführt. Das ist die verheerende Bilanz von Olaf Scholz und Robert Habeck, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Herr Kollege Spahn, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion.
Gerne.
Sehr geehrter Herr Spahn, danke, dass Sie die Frage zulassen. Ich will Sie ein bisschen rausholen aus dem Wahlkampf und zurück in die Realität bringen mit meiner Frage. Ich meine es ganz ernst. Ich will Ihnen eine Frage stellen aus meinem Wahlkreis. Ich komme aus einem sehr industriellen Wahlkreis, nämlich aus dem Saarland. Und dort haben viele Betriebe, aber vor allen Dingen die Beschäftigten der Zeit, vor allen Dingen Angst vor der Zukunft. Und auch vor allen Dingen deswegen, weil ihre Jobs nicht mehr sicher sind. Deswegen stelle ich Ihnen die Frage, sind Sie bereit, noch in dieser Legislaturperiode etwas zu tun, damit diese Jobs gesichert werden und die Energiepreise insbesondere für die Industrie runtergehen? Das könnten wir nämlich gemeinsam tun mit der Reduzierung der Netzentgelte. Wären Sie persönlich bereit, vor der Wahl das zu tun?
Sehr geehrter Herr Kollege, zuerst einmal wollen wir festhalten, der Grund, warum die deutsche Industrie und auch das von Ihnen angesprochene Stahlwerk tief in der Krise ist, Hunderttausende Jobs in Deutschland in der Industrie verloren gegangen sind, im produzierenden Gewerbe verloren gegangen sind, Hunderttausende Jobs gefährdet sind. Wir sehen jeden Tag die Meldungen vom Arbeitsplatzabbau. Der einzige Grund, warum das so ist, der sitzt dort. Rot-grüne Wirtschaftspolitik hat uns in diese Krise geführt. Und bei den Netzentgelten haben Sie es ja wieder 1,3 Milliarden. 1,3 Milliarden nutzt all denjenigen, die am Umspannnetz sind, und das gilt, wenn ich es richtig weiß, sogar das für das von Ihnen angesprochene Stahlwerk. 1,3 Milliarden führt bei denen nicht mal zur Entlastung, sondern nur zu weniger mehr. Da, wo Sie helfen wollen, machen Sie es zu spät und zu wenig. Wir werden es richtig machen, wenn wir wieder regieren und die deutsche Industrie wieder ins Wachstum führen. 3 Jahre ohne Wachstum macht Deutschland ärmer. Es hat die Deutschen ärmer gemacht. Denn Wachstum ist die Voraussetzung für bessere Löhne, für sichere Renten, für gute Schulen und neue Straßen, für eine starke Polizei und eine bessere Luftabwehr. Sie haben anfangs noch versucht, Herr Minister, neue Kennzahlen statt Wachstum einzuführen, haben gesagt, wir wollen noch Glück messen, nach dem Motto, Bhutan ist das glücklichste Land der Welt, lasst uns doch alle werden wie Bhutan. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Rentensystem von Bhutan wäre hier nichts mehrheitsfähig. Mit Glück zahlt man keine Renten. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum für unsere soziale Sicherheit und nichts anderes. Und das gefährden Sie mit Ihrer Politik. Und wenn man Olaf Scholz und Robert Habeck, wenn man Ihnen und SPD und Grünen genau zuhört, taucht ein Wort nie auf. Wettbewerbsfähigkeit. Was Sie scheinbar nicht sehen. Man kann Wachstum nicht herbeisubventionieren. All die hunderte Milliarden Euro Schulden, von denen Sie träumen, werden verpuffen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Nur wenn der Standort gestärkt wird, die Rahmenbedingungen stimmen, wird in Deutschland investiert. Und das gilt übrigens auch für Ihre 10% auf alles, die neueste Idee. 10% Abschreibungen bringen nichts, wenn ich mit der Maschine, mit der Halle, die ich dafür kaufe, am Ende nicht wettbewerbsfähig bin im Markt. Das ist doch alles Augenwischerei. Wir brauchen Reformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Und daher wollen wir Bürokratie massiv abbauen, das Lieferkettengesetz abschaffen, Berichtspflichten streichen, Arbeitszeit flexibilisieren. Wir wollen die Energiekosten senken, dauerhaft und strukturell. Weniger Northvolt-Subventionslöcher und günstiger Strom für alle. Das ist die Devise in der Zukunft. Wir werden Anreize zum Arbeiten setzen, das Bürgergeld abschaffen, Überstunden und Arbeiten im Alter steuerlich begünstigen. Arbeit muss sich wieder lohnen. Wir werden Unternehmen die Freiheit wieder geben, dass Sie und nicht der Minister entscheiden, wo und warum investiert wird in Deutschland. So, mit den richtigen Rahmenbedingungen entsteht Wachstum, entsteht Produktivität, entsteht Wettbewerbsfähigkeit. Das ist der Weg der sozialen Marktwirtschaft, den wir Ihrem Weg der Planwirtschaft und staatlichen Steuerung entgegenstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der neueste rote und grüne, eigentlich ist es ja ein alter Schlager, der neueste alte Schlager ist die Vermögensteuer. Sie schüren Neid und verkennen dabei, dass der größte Teil der Vermögen in Deutschland in Familienunternehmen liegt, dort Jobs sichert und schafft, dort Erträge und damit Steuern erwirtschaftet und für uns alle Wohlstand sichert. Nachdem Sie die deutsche Industrie runtergerockt haben, wollen Sie nun dem deutschen Mittelstand und den Familienunternehmen an den Kragen. Mit uns wird es das nicht geben. Wir stehen an der Seite des Mittelstandes in Deutschland.
Herr Kollege Spanner-Laum, eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr gerne.
Lieber Jens, also wenn du erwähnst, dass wir das Wort Wettbewerbsfähigkeit nicht erwähnen würden, dann stimmt das ja einfach nicht. Du bist ja selber oft hier bei den Debatten, wo wir reden, wo auch ich rede, wo ich das Wort Wettbewerbsfähigkeit ja sehr häufig verwende. Von daher möchte ich das einfach einmal richtigstellen und dann auch einmal mit dir über das Thema Wettbewerbsfähigkeit wirklich reden. Also wir haben ja ein Gesetz zum Abbau von Wettbewerbsfähigkeitsschranken beschlossen vor 1,5 Jahren, die beste Wettbewerbsnovelle seit Ludwig Erhard. Da habt ihr nicht mitgestimmt. Das Zweite ist, dass Wettbewerbsfähigkeit, wenn man sich die Indizes anschaut, natürlich sehr stark auch mit funktionierender Infrastruktur, Logistik, guten Schulen, guten verfügbaren Fachkräften zusammenhängt. Und dazu hast du meines Erachtens zur Infrastruktur, Mobilität etc. noch gar nichts gesagt. Vielleicht magst du doch noch mal kurz dein Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit erläutern.
Sehr geehrte Frau Kollegin Beck, das tue ich gerne. Es gibt eindeutige Parameter, und die sind übrigens
egal in welche Zeit Sie gehen, immer die gleichen, um die es geht. Es geht um wettbewerbsfähige Steuern. Wir wollen die Steuern senken für Unternehmen, für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Es geht um wettbewerbsfähige Energiekosten. Wir müssen mit Texas, mit China, mit anderen mithalten. Deswegen wollen wir die CO2-Einnahmen nutzen, um Stromsteuer und Netzentgelte zu senken. Es geht um wettbewerbsfähigen Arbeitsmarkt, einen Arbeitsmarkt, wo sich Arbeiten lohnt, der die richtigen Anreize setzt. Es geht darum, dass wir insgesamt Rahmenbedingungen schaffen. Das ist Wettbewerbsfähigkeit. Nicht wir entscheiden, wer wo investiert per Ministersubvention, sondern Rahmenbedingungen schaffen, wo Unternehmen investieren können in Deutschland, am Ende ein Geschäftsmodell haben, das funktioniert, mit dem sie in Deutschland und auf der Welt erfolgreich sind. Und dazu steht in Ihrem Programm und in Ihren Regierungspolitiken leider gar nichts. Immer nur Schulden und Subventionen. Und wo wir gerade bei dem grünen Programm sind, Frau Kollegin Beck, die Grünen haben sich ja jetzt was ganz Neues ausgedacht. Man muss ja immer genau hingucken. Eine globale Milliardärssteuer. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ich will ja lernen. Wir sollen ja lernen hier. Wie muss man sich das vorstellen? Robert Habeck und Annalena Baerbock fahren dann nach Washington und erklären Präsident Trump, dass wir eine Milliardärssteuer brauchen? Sie reisen nach London, Paris, nach Peking, Abu Dhabi, Singapur und bringen der ganzen Welt bei, dass es jetzt eine globale Milliardärsteuer braucht, weil den Grünen nichts Neues einfällt. Ist das irgendwie Ihr neuer Ansatz? Grüne, die neue Weltmacht? In welcher Welt leben Sie eigentlich mit Ihren Vorstellungen? Globale Milliardärsteuer, wer hat denn so einen Quatsch schon mal gehört, liebe Kolleginnen und Kollegen? Sie streuen doch den Leuten Sand in die Augen. Ihre Politik hat Deutschland ärmer gemacht in den letzten Jahren. Man kann die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt eben nicht allein vom Küchentisch aus regieren. Und deswegen ist unser Angebot an die Deutschen eine Bundestagswahl, die ein Startschuss wird in eine wirtschaftspolitische und energiepolitische neue Epoche, zurück zur ökonomischen Vernunft und sozialen Marktwirtschaft. Herr Präsident, Wachstum ist mittel- und langfristig das einzig solide Finanzierungskonzept. Wir wollen und wir werden mit Friedrich Merz Deutschland wieder stark machen.
Vielen Dank, Herr Kollege Spahn. Sie hatten durch die Zwischenfragen Ihre Redezeit ohnehin schon deutlich ausgedehnt, aber Leistung. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Nouripour, Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine Partei heißt Bündnis 90 Die Grünen, weil wir einen stolzen Teil unserer Partei haben, die in der DDR Widerstand geleistet hat. Und das in der Zeit, in der die CDU bis heute nicht bereit ist, sich ernsthaft mit der Geschichte der Blockpartei der Ost-CDU zu beschäftigen. Das ist schon bitter, wie Sie hier einfach Anstandsgrenzen verletzen, weil Wahlkampf ist. Aber es ist ja richtig, die Lage ist ernst und Deutschland befindet sich in einer doppelten Krise. Wir haben eine konjunkturelle und eine strukturelle Krise. Die Antwort, die Erklärung der CDU haben wir gestern vom Generalsekretär gehört, der hat im Fernsehen gesagt, es gäbe in Deutschland keine Leistungsbereitschaft mehr. Ich habe mich gefragt, ob er Caritas meint oder die Leute, die in Stahlfabriken arbeiten. Dann habe ich den Antrag gelesen, den Sie vorgelegt haben. Er kann nur das gemeint haben, dass Sie bei der Schreiben dieses Antrages sich nun alles nur keine Leistungsbereitschaft gegeben haben. Weil da steht nämlich wirklich nur drin, was angeblich falsch sein soll an einem anderen, aber keinerlei Konkretion, was Sie eigentlich mit diesem Land vorhaben. Und das spiegelt sich ja wunderbar ab, auch in dem, was Sie im Wahlprogramm vorlegen. 100 Milliarden jährlich mehr Ausgaben, ohne die zusätzlichen Ausgaben, die es braucht bei Verteidigung. Und wenn man fragt, wo soll das herkommen, sagt Ihr Kanzlerkandidat dann beim Bürgergeld. Wenn ich das jetzt versuche, auf dem Taschenrechner zu rechnen, heißt es, dass Arbeitslose jetzt deutlich mehr zahlen müssen, damit jetzt am Ende die Pläne der CDU umgesetzt werden können. Sinn macht das nicht. Aber die Realitätsverweigerung ist ja wirklich in jeder Zeile dieses Antrages. Und es ist einfach zum Mäusemelken, wenn man das liest. Da steht, Deutschland sei ein Spitzenreiter bei den G7, wenn es um die Unternehmensbesteuerung geht. Die Ampel mit der FDP zusammen hat die letzten 3 Jahre die Unternehmenssteuern in diesem Land nicht angehoben. Wir haben sie von wem übernommen? Vielleicht verraten Sie uns das mal. Wer war da eigentlich Wirtschaftsminister? Das Problem ist doch, und das sieht man an jeder Rede, das sieht man an diesem Antrag, Ihnen kommt eigentlich schlechtes Gewissen durch die unterlassenen Arbeiten der letzten Jahre einfach aus den Ohren, aber Sie können das nicht zugeben. Wenn Sie da reinschreiben, Deutschland hat eine massive Standortschwäche, dann kann ich nur empfehlen, all denjenigen, die das auch sagen, von den Wirtschaftsexpertinnen und Experten mal zu befragen, worin denn diese besteht. Und auf Platz 1, und das sagen Ihnen alle, liegt die marode Infrastruktur in diesem Land. Und ich habe keine Ahnung, wie Sie sich vorstellen, wie das eigentlich gekommen ist, außer dass Sie nichts gemacht haben. Dass die Digitalisierung in diesem Land nicht vorangekommen ist, dass es Funklöcher gibt ohne Ende in diesem Land, dass man in Polen Regionalzug fährt und es wäre nicht vorstellbar, dass an jedem Sitzplatz in jedem Zug es eine Steckdose gibt und auch noch WLAN, während wir es in Deutschland nicht haben. Dass man könnte meinen, das hat was damit zu tun, dass die CDU die Digitalisierung nie verstanden hat und die CSU die Verkehrsminister der letzten Jahre gestellt hat. Dazu müssen Sie sich auch mal verhalten, liebe Leute. Sie müssen doch einmal sehen, dass die Infrastruktur in diesem Land irgendwas mit Ihnen zu tun hat. Und dann sagen Sie, die Ampel hat versucht, Halbleiterindustrie nach vorne zu bringen und Elektromobilität und hat einfach nur ganz viel subventioniert. Glauben Sie, es wäre nötig, dass Robert Habeck sich da reinschmeißt bei Northvolt, wenn Sie irgendetwas getan hätten, wenn Sie rechtzeitig erkannt hätten, dass Batterietechnologie relevant ist für die Zukunft dieses Landes? Sie haben nicht nur in der Vergangenheit, und jetzt kommt das Tragische. Das Tragische ist, Sie haben nicht nur in der Vergangenheit nicht verstanden, dass dieses Land modernisiert werden muss und dass Klimaneutralität ein zentraler Wettbewerbsfaktor ist zum Thema Wettbewerbsfähigkeit, sondern Sie haben das weiterhin nicht verstanden, dass dieses Land elektrifiziert werden muss, dass unsere Industrie dekarbonisiert werden muss. Das verweigern Sie weiterhin. Diese Einsicht ist bei Ihnen nicht da. Genau so wird das nicht funktionieren.
Herr Kollege, und jetzt eine Zwischenfrage aus der CDU-CSU. Fraktion, das würde Ihre Redezeit.
Das würde meine Redezeit verlängern. Ich glaube, ich komme zum Ende, wenn Sie erlauben, Herr Präsident.
Aber wenn Sie es verlängern wollen, lassen Sie doch die Zwischenfrage.
Ja, ich gerne bitte die Zwischenfrage. Danke. Ich habe dafür nicht bezahlt, Herr Präsident.
Dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich verlängere gerne Ihre Redezeit, weil da haben Sie vielleicht mal die Gelegenheit, auch mal zu all den handwerklichen Fehlern etwas zu sagen, die in den letzten 3 Jahren nachweislich gemacht worden sind. Ich will nur mal ein einziges Beispiel rausgreifen. Wir alle wundern uns, warum jetzt die Automobilindustrie, vor allem im Bereich der Elektromobilität, so in die Krise kommt. Die Antwort ist ganz einfach, weil über Nacht die Förderung von Elektroautos eingestampft worden ist von dem Minister, der da sitzt. Und Sie arbeiten sich jetzt die ganze Zeit in Ihrer Redezeit an vermeintlichen 16 Jahren ab. Ich würde vorschlagen, Sie tun mal konkret erklären, wie es zu diesen signifikanten handwerklichen Fehlern in den letzten 3 Jahren kommen konnte. Und da habe ich über die Kommunikationsunfähigkeit des Wirtschaftsministers noch überhaupt nicht gesprochen. Er hat ja quasi die Energiepreise nach oben geredet. Herbeigeredet. Also Dinge, wo man sagen muss, die darf ein Wirtschaftsminister nicht machen. Und da hätte ich gern von Ihnen mal Ausführungen dazu.
Gerne. Umberto Eco hat mal geschrieben, und das gilt nicht nur für das, was Sie gesagt haben, sondern auch für das, was Jens Spahn gesagt hat. Er hat gesagt, für alles auf der Welt gibt es immer nur eine Lösung, eine einzige Antwort. Das Problem des gesamten Planeten ist, dass es diese Koalition gibt, der die CDU nicht angehört. Umberto Eco hat mal gesagt, es gibt für jede schwierige Frage der Welt eine einfache Antwort, und die ist meistens falsch. Und das leben Sie gerade vor. Es ist offensichtlich, dass die Elektromobilität in diesem Land erfunden, patentiert und tatsächlich in Szene gesetzt worden ist. Aber es ist offensichtlich, dass als es darum ging, dass man in Kalifornien damit auch auf die Straße geht, dort bestimmte Autohersteller beschlossen haben, Software zu manipulieren, statt dass sie einfach den Wettbewerb annehmen, wo wir noch in der Technologie vorne waren. Hinzu kommt noch, dass die Chinesen jetzt mit marktverzerrenden Mitteln gerade ihren eigenen Markt dafür zumachen. Wenn Sie sich anschauen, wie eigentlich der Elektromarkt, wie der Mobilitätsmarkt in China aussieht, dann gibt es mittlerweile einen Shift. Es werden deutlich mehr Elektrofahrzeuge in China verkauft als Verbrenner. Und da die Deutschen dort nicht Mitbewerber sein können aus einem ausreichenden Maße, wie es sein müsste, wie wir uns das immer gewünscht haben, hat die deutsche Automobilindustrie derzeit eine massive Krise. Das jetzt die letzten 2 Jahre anzudichten, ist echt verrückt.
Die Antwort auf Ihre Frage ist im Übrigen, wenn eine Subvention ausläuft und Sie haben nur ein beschränktes Geld und Sie setzen, irgendwann mal in eineinhalb Jahren geht das aus, dann wird Ihnen das Geld schneller ausgehen, als Sie können. Das ist im Übrigen eine der zentralen Logiken, warum Ihre Ministerpräsidenten sagen, verflucht noch mal, wir müssen die Schuldenbremse endlich reformieren, damit wir nicht in diese Situation kommen. Ich will, aber genauso wie Sie hier argumentieren, ehrlich gesagt, ich muss sagen, für den Wahlkampf macht mir das Hoffnung, weil die Deutschen gehen jetzt in die Weihnachtspause, haben eine hoffentlich besinnliche und gute Zeit, lassen sich gut gehen. Und nach Weihnachten werden Sie sich anschauen, was für ein Hokuspokus Sie da aufgeschrieben haben und warum Ihre Versprechen alle nicht funktionieren. Und dann wird Ihre Illusion, dass Sie jetzt in das nächste Kanzleramt einfach einziehen werden, zusammenschmelzen wie Schnee unter der mexikanischen Sonne. Herzlichen Dank.
Ich will nur darauf hinweisen, wenn weitere Zwischenfragen kommen, auch die Antworten und die Fragen sind zeitlich limitiert. Also man ist alles in Ordnung bei Ihnen, aber das soll nicht dazu dienen, dass Sie 10 Minuten antworten auf eine Frage. Nächster Redner ist der Kollege Rainer Thuben, FDP-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, eine Vorbemerkung, Herr Kaufmann, Sie können doch nicht im Ernst glauben, so wie Ihre Fraktion in den letzten 7 Jahren hier in diesem Hause aufgetreten sind, dass man Ihnen überhaupt in irgendeiner Form die Hand reicht. Ihre Jugendorganisation ist vom Verfassungsschutz bestätigt als verfassungswidrig eingestellt. Verschiedene Landesverbände werden beobachtet. Und so wie Sie, also zumindest die meisten Kollegen von Ihnen hier im Hause auftreten, müssen Sie sich überhaupt nicht wundern, dass man auf Ihre Wünsche nicht eingeht. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass in der letzten Legislaturperiode die CDU-CSU-Fraktion einen Antrag zum Thema CETA 10-mal bei uns im Wirtschaftsausschuss verschoben haben. Also hören Sie auf mit diesem Mimimi. Meine Damen und Herren, lieber Jens Spahn, ich werde Ihre Rede ausdrucken und einrahmen. Und dann werde ich mal nach der Wahl gucken, was von dem übrig bleibt, was Sie hier alles so angekündigt haben. Und ich habe zumindest ein so gutes Gedächtnis, dass ich mich an die Politik von Peter Altmaier erinnern kann. Und ich habe das ja immer scherzhaft so etwas romanische Wirtschaftspolitik genannt. Das war natürlich Subventionspolitik an einigen Stellen at its best. Und dann beschweren Sie sich über Northvolt. Das kann ich nun gar nicht verstehen. Denn welcher Ministerpräsident in Schleswig-Holstein hat das denn mit ausgehandelt mit der Bundesregierung? Ich glaube, der gehört Ihrer Partei an, Herr Spahn. Deswegen ist auch diese Argumentation nicht besonders glaubwürdig. Und dann, der Herr Kollege stellt eine Frage in Richtung Subvention. Also Sie müssen sich mal bitte festlegen, ob Sie nun für Subventionen sind oder nicht. Der Kollege Spahn kann nicht in einer Rede sagen, ich bin oder wir insgesamt sind gegen Subventionen. Und dann kommt eine Rückfrage und sagt, ja, die bösen Grünen, die haben ja eine Subvention für E-Autos eingestellt. Das ist ja so schrecklich. Also da müssen Sie sich mal einigen, was Sie denn am Ende wollen. Und auch die Bemerkung, dass das hier so Wahlkampfreden seien. Natürlich sind wir im Wahlkampf. Und Herr Kollege, Sie haben das ja eben so beschwert im Zwischenruf, das seien jetzt hier alles Wahlkampfreden. Also wenn Jens Spahn von Friedrich Merz spricht als Kanzler, dann würde ich sagen, ist das auch eine Wahlkampfrede. Ich finde das außerdem auch gar nicht so schlimm, dass Bürgerinnen und Bürger jetzt merken, dass der Wahlkampf langsam begonnen hat. Und wissen Sie, ich habe hier eine Rede, die wollte ich halten. Aber Ihre Ausführungen sind halt so, dass man nur noch mit Notizen arbeiten kann. Und dann muss ich auf meinem etwas geschmierten Zettel etwas mich orientieren. Und Herr Kollege Spahn, ich möchte von Ihnen am Ende wissen, wie steht die Union zur Schuldenbremse? Sie machen hier die unterschiedlichsten Ansagen, wie wir das immer kennen vor Wahlen. wie viel Steuern Sie reduzieren wollen, was Sie alles abschaffen wollen. Und am Ende gehen Sie in irgendwelche Koalitionen hinein. Meistens ist es dann die SPD schuld, dass Sie es nicht umsetzen. Das halte ich nicht für glaubwürdig. Die Bundestagsfraktion sagt, wir halten die Schuldenbremse ein. Einige Ministerpräsidenten wollen etwas anderes. Ich sage Ihnen und den Bürgerinnen und Bürgern, vertrauen Sie der Union in dieser Frage nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Huben. Als nächster Redner hat der Kollege Enrico Komning, AfD-Fraktion, das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, liebe Frau Klöckner, lieber Herr Spahn, dieser Unionsantrag, der grenzt schon an Realsatire, wenn man sich Ihr Verhalten in diesem Haus seit dem Bruch der Ampel vergegenwärtigt. Sie haben es sich zur lieben Gewohnheit gemacht, unsere Anträge mit dringend notwendigen Forderungen für die Wirtschaft und für den Mittelstand, die Sie ja inzwischen offensichtlich auch vertreten, immer wieder zu verhindern. Mein Kollege Dr. Kaufmann hat schon darauf hingewiesen. Erst gestern hatten Sie unsere Anträge wieder von der Tagesordnung des Ausschusses genommen. Dabei hätten wir jetzt die Chance, vieles von dem Ampelchaos zu beseitigen. Und wir werden uns entsprechend verhalten und so auch Ihren Antrag kritisch positiv im Ausschuss begleiten. Nur ich habe Zweifel, dass Sie es wirklich ernst meinen. Ihre wirtschaftspolitischen Forderungen sind so glaubwürdig wie das Heiratsversprechen eines Heiratsschwindlers. Einer der Hauptgründe der Deindustrialisierung und der Insolvenzwelle ist die Energiekrise. Wir erleben es doch in diesen Wochen wieder mit der Dunkelflaute. Eine Energiekrise, für die Ihre Fraktion, Herr Spahn, unter Kanzlerin Merkel im Jahr 2011 das Fundament gelegt hat. Sie sind aus der Kernkraft ausgestiegen. Der Fehler der Ampel war es, daran ideologieverbrämt festzuhalten. Wir wollen wieder einsteigen für mehr und für billigere Energie. Sie fordern nun die Einhaltung des Prinzips, so steht es in dem Antrag, kein Ausstieg ohne vorherigen Einstieg. Wollen die Wiederinbetriebnahme von Kernkraftwerken prüfen lassen. Habe aber unsere Anträge im November 23 zum Wiederanfahren der drei letzten Kernkraftwerke abgelehnt. Das ist schlicht unseriös, liebe Union. So macht man keine Politik für unsere Bürger. Ihr Antrag Reformplan für eine starke Wirtschaft noch vom Februar diesen Jahres hat nichts an der sozial-ökologischen Transformation oder an den Klimazielen auszusetzen. Sie lehnen konsequent jeden Antrag ab, der ein Ende der ökosozialistischen Transformation fordert. Und jetzt auf einmal läuft Ihr Kanzlerkandidat Friedrich Merz seit Wochen durch die Landen und fordert ein Ende der Transformationspolitik. Da muss ich Sie fragen, ja, was denn nun? Sie wollen Entbürokratisierung, wir auch. Das Lieferkettengesetz, übrigens auch aus Ihrer Regierungszeit, wollen Sie auch wieder abschaffen. Gut so, gegen kluge Einsichten ist ja nichts auszusetzen. Aber warum lehnen Sie dann unseren entsprechenden Antrag noch im Oktober ab? Steuersenkungen ja, Solidaritätszuschlag weg, richtig. Aber warum haben Sie im vergangenen Juni unseren entsprechenden Antrag abgelehnt? Nein, meine Damen und Herren von der Union, was Sie hier machen, ist reiner Wahlkampf. Ihnen geht Brandmauer über Vernunft. Und am Ende werden all diese Forderungen der schwarz-grünen oder schwarz-roten Machtoption wieder geopfert. Die Menschen in Deutschland haben die Faxen dicke. Sie wollen einen wirklichen Politikwechsel zu mehr sozialer Marktwirtschaft und zu mehr Freiheit. Beides, liebe Wähler, wird es mit der Union nicht geben. Vielen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Esra Limbacher, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeiten sind ernst, verdammt ernst sogar. Wir erleben fundamentale Umbrüche und Krisen. Deswegen diskutieren wir hier in diesem Hohen Haus doch vollkommen zu Recht über die schwierige wirtschaftspolitische Lage, diese stürmische Zeiten für unser Land und manch einer ja auch über Lösungen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, das ist ja genau der Punkt. Statt über die Menschen, die von dieser schwierigen Lage betroffen sind, hier zu sprechen, Lösungsvorschläge zu unterbreiten, hören wir doch nur eines von Ihnen, und Jens Spahn hat das sehr deutlich gemacht. Motzen und beschuldigen, das können Sie ganz gut. Jetzt wäre es aber mal an der Zeit, umzustellen Machen statt Motzen, das sollte die Überschrift der nächsten Monate sein, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Herr Spahn hat richtigerweise gesagt, man kann dieses Land nicht vom Küchentisch regieren, aber eben auch nicht vom Stammtisch. Und das sollten Sie bei Ihren nächsten Reden vielleicht ein bisschen beachten. Aber auch wenn Sie über die Menschen in unserem Land manchmal sprechen, offenbart sich ja da Ihre eigentliche Einstellung, Ihre Haltung. Die rechte Hand von Friedrich Merz, Carsten Linnemann, hat vor kurzem gesagt, in Deutschland gibt es keine Leistungsbereitschaft mehr. Was für eine Respektlosigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was für eine Respektlosigkeit. Was für eine Respektlosigkeit gegenüber den Millionen Erwerbstätigen in unserem Land, gegenüber Polizistinnen und Polizisten, gegenüber Soldaten, die tagtäglich aufstehen, um unser Land am Laufen zu halten. Was für eine Respektlosigkeit. Denen sagen Sie in einer solchen Situation, eure Arbeit zählt nicht, ihr müsst mehr arbeiten. Wir sagen Ihnen heute, besinnen Sie sich, was für diese Menschen zu tun und reden Sie diese Leistungen nicht schlecht. Vielleicht schaffen Sie es zu akzeptieren, dass nicht jeder, der kein Privatflugzeug und nicht Froschschenkel einkauft, nicht gleich faul ist. Nein, ich bin stolz, dass in unser Land aus so vielen fleißigen Leistungsträgern besteht. Und das würde selbst der CDU gut tun, das auch mal zu würdigen. Das können wir aber heute hier machen. Und ich tue das sehr gerne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich will genau von solchen Leistungsträgern heute hier sprechen. Ich will von einem Leistungsträger sprechen, der mit mir im Wahlkreis gesprochen hat. Ein Beschäftigter der Firma Schaeffler. Die Firma hat ein großes Werk in meinem Wahlkreis. Und Herr Spahn, das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Nämlich die Sorge dieses Beschäftigten um seinen Job, ob der ihn auch in Zukunft noch hat. Und ich finde, dem kann man nicht entgegnen mit pauschalen Verurteilungen, mit Populismus, sondern muss sich darum kümmern, dass dieser Job in Zukunft noch existieren kann. Die Beschäftigten machen sich große Sorgen, Sorgen darüber, ob die Transformation überhaupt gelingt, aber auch Sorge darüber, weil in diesem Land manche von der Industrie sprechen, wie von etwas, was hier eigentlich gar nicht mehr hingehört, was weg kann, weil manche so tun, als ob das so wäre, als ob es entweder oder zwischen Mittelstand und Industrie gäbe. Ja, solche Stimmen kommen ja auch aus der CDU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst mich nur eines sagen. Sowas können eigentlich nur Menschen erzählen, die offensichtlich noch nie in einem solchen Betrieb waren. Sowas können nur Menschen sagen, die niemanden mehr in ihrer Familie haben, die in einem solchen Betrieb arbeiten. Sowas können eigentlich nur solche erzählen, die nicht verstehen, dass Industrie und Mittelstand kein Gegensatz sind, sondern immer auch zusammenzuhören. Es geht nicht um Konzerne, es geht um persönliche Existenzen, um individuelle Schicksale, um ganze Familien. Es geht um bescheidenen Wohlstand, den sich Leute erarbeitet haben. Und es geht, Herr Spahn, um Respekt gegenüber diesen Menschen.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ulrich von dem.
Von wem?
Kollege Ulrich, der kommt auch aus dem Saarland, glaube ich.
Ja, bitte sehr.
Ich komme vom besseren Teil aus Rheinland-Pfalz. Herr Limbacher, ich höre Ihre Worte und ja, Sie haben allen Grund, mit sehr viel Sorge über die Betriebe im Saarland zu reden. Ich bin Saarland nah und kriege mit in den Nachrichten, was da alles an Industriearbeitsplätzen verloren geht. Glauben Sie wirklich, dass diese eine Maßnahme, wo Sie jetzt die CDU auffordern in den letzten Metern, dass das rettet? Oder beantworten Sie doch mal die Frage, warum der Bundeskanzler Scholz trotz etlicher Hinweise von den Gewerkschaften, von der Chemieindustrie, von der Stahlindustrie seit über 2 Jahren lang darauf aufgefordert worden ist, einen Industriestrompreis einzuführen, er es aber nie umgesetzt hat. Das müssen Sie als SPD beantworten, denn ja, das ist die alleinige Schuld der Bundesregierung und Bundeskanzler Olaf Scholz.
Ich danke Ihnen, Herr Kollege, für die Frage. Sie kommen aus Kaiserslautern. Ihnen als Pfälzer beantworte ich trotzdem gerne die Frage. Und ich sage Ihnen ganz offen, das so an einer Person festzumachen, ist ein bisschen unredlich. Es ist unredlich, weil... es für diese Umsetzung des Industriestrompreises nicht eine Person, sondern eine Mehrheit in diesem Hause bedarf. Und die Mehrheit in diesem Hause gab es nie für einen Industriestrompreis. Es gab es bis heute nicht für Netzentgelte, weil Parteien wie die FDP, wie die CDU, CSU bis heute nicht mitmachen. Das ist doch die Wahrheit und nicht die Schuld einer einzelnen Person. Das wäre zumindest unredlich zu erwähnen. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich schäme mich zu keinem Zeitpunkt dafür. Für diese Inhalte weiter zu kämpfen. Ich mache das auch ehrlicherweise weiter. Und wir hätten ja jetzt im Bundestag die einmalige Chance, vor der Wahl noch für eine Hilfe für diese Industrie zu sorgen. Ich habe es vorhin angesprochen, habe dem Kollegen Spahn angeboten, dass wir gemeinsam für diese Lösung sorgen, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Netzentgelte runtergehen, die Strompreise dadurch gedrückt werden. Und die Antwort war, wir sehen das inhaltlich ja eigentlich genauso, aber solange wir nicht an der Macht sind, geht gar nichts. Herr Spahn, brauche mich nicht nachzuäffen. Ich lade Sie herzlich ein, kommen Sie mal mit zu dem Betrieb, Firma Schaeffler. Stellen Sie sich bei der Betriebsversammlung vor die Beschäftigten und sagen ihnen, eigentlich ist das inhaltlich richtig, aber bevor die CDU nicht an der Macht ist, bekommt ihr gar nichts. Das ist nämlich Ihre Einstellung, das ist verwerflich und deswegen spreche ich das auch ganz offen hier an. Das ist nicht nein, kommen Sie gern vorbei. Aber meine Zeit läuft ab, deswegen, ich lade Sie gerne ein, wir machen das zusammen und dann wiederholen Sie das genauso, da kommen Sie gern vorbei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie merken, industriepolitisch sind enorme Herausforderungen, die uns alle betreffen. Und ich finde, obwohl Wahlkampf ist, sollte kein Stillstand in diesem Land herrschen. Und deswegen lade ich alle Parteien, die ja noch Mitglied dieses Parlaments sind, ein, für Lösungen zu sorgen. Warum mache ich das? Ich mache das vor allen Dingen aus eigener Betroffenheit in meinem Bundesland, das sehr industriell geprägt ist. Ein ehemaliger Bergmann hat mir eine Grubenlampe geschenkt, die seitdem in meinem Büro steht. Er hat das gesagt, dass ich nicht vergesse, wo ich herkomme und für wen ich Politik mache. Und ich will mich nicht schämen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich diese Grubenlampe anschaue, nämlich jeden Tag und nicht für Lösungen gekämpft habe. Deswegen mache ich das hier mit voller Leidenschaft. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Limberger. Nächster Redner ist Kollege Hans-Jürgen Durz, CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Kleine Helden, große Abenteuer, so heißt ein Kinderbuch des Wirtschaftsministers Robert Habeck. Aber wer sind denn die kleinen Helden in unserer Wirtschaft? Große Industrieunternehmen sind ein bedeutender Pfeiler für unseren Wohlstand. Sie sind häufig im Zentrum der Debatten hier im Plenum des Deutschen Bundestages. Sehr viel seltener sprechen wir über die kleinen Helden, den Mittelstand. Obwohl zu den kleinen und mittleren Unternehmen 99,4% aller deutschen Firmen zählen, obwohl über 1 Million Handwerksbetriebe dazu zählen und obwohl fast 40% der Hidden Champions weltweit, das sind 1600 Unternehmen in unserem Land, dazu zählen. Der Mittelstand ist das Herz unserer Wirtschaft. Ein Großteil dieser kleinen und mittleren Unternehmen sind Familienunternehmen. Sie denken in Generationen und sorgen für langfristige Stabilität. Sie sind lokal verwurzelt und schaffen Wertschöpfung vor Ort. Sie sind innovativ und stehen genau für das Made in Germany. Und genau diese kleinen Helden mussten in den letzten 3 Jahren große Abenteuer erleben. Wuchernder Bürokratiedschungel, Orientierungslauf durch den fehlenden Kurs der Ampel, Achterbahnfahrt bei den Energiepreisen. Für die Präsidentin des Verbands der Familienunternehmen ist die Krise hausgemacht. Sie sagt, ich zitiere, Habeck, der Unternehmerschreck. Neben der Energiepolitik, der Bürokratie und der Verunsicherung durch die Ampel kritisiert sie, die Subventionen für bestimmte Lieblingsprojekte, und sie kritisiert das willkürliche Verteilen von Fördergeldern, während es für die Breite der Unternehmen immer schlechter wurde. Wir werden diesem Schrecken ein Ende setzen. Statt Förderung für wenige große Unternehmen benötigt der Wirtschaftsstandort Deutschland gute Rahmenbedingungen für alle. Das ist soziale Marktwirtschaft. Wir brauchen Steuersenkungen, wir brauchen Turboabschreibungen, wir brauchen ein echtes Belastungsmoratorium. Die Bürokratiekosten sind in der Ampelzeit von ca. 11 auf 27 Milliarden Euro gestiegen. Das Ampelbürokratieentlastungsgesetz war nur ein Tropfen auf den heißen Stein mit Entlastung von 1 Milliarde. Wir brauchen die Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes. Wir brauchen eine wirksame Bürokratiebremse. Wir brauchen einen Stopp von immer mehr Bürokratie und immer mehr Betriebsbeauftragten. Also weniger Misstrauen und mehr Vertrauen. Wir brauchen mehr Vertrauen in die Menschen und in die Unternehmen. Und das gelingt nur mit einem Politikwechsel, mit sozialer Marktwirtschaft statt mit grüner Planwirtschaft. Und unsere Wirtschaft braucht keine Abenteuer, sondern wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, Freiräume, Verlässlichkeit und einen klaren Kurs. Dann werden unsere kleinen Helden wieder wachsen und wir werden Erfolgsgeschichte wieder schreiben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Durz. Nächster Redner ist der Kollege Mike Ausendorf, Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute in diesem Haus viel über Wirtschaft. Das ist gut so, denn viele Menschen machen sich Sorgen. Und es gibt ja auch Anlass, sich Sorgen zu machen. Die Wachstumsraten geben wirklich allen Grund dazu. Aber, liebe Union, jetzt ist Herr Spahn rausgegangen, das, was Sie jetzt an Schwarzmalerei und Übertreibung hier platzieren, das nimmt langsam Überhand. Und da müssen Sie sich auch mal an Ihre eigene Nase fassen. Denn was Sie total verleugnen, ist Ihre eigene Verantwortung. Herr Spahn, Sie haben gesagt, Industrie tief in der Krise. Seit 2017 geht die Industrieproduktion in Deutschland relativ konstant zurück. Damals haben Sie noch die Regierung gestellt. Und 2019 hat der Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen Ihnen schon aufgeschrieben, dass es um strukturelle Probleme geht, die Sie angehen müssen, die wir alle zusammengehen müssen. Sie haben aber nichts gemacht. Ein großer Punkt, den der Sachverständigenrat damals angemerkt hat, Probleme im Zusammenhang mit der Globalisierung, Abhängigkeit von einer möglicherweise schwachen Entwicklung auf dem Welthandel, Abhängigkeit von China, Abhängigkeit von Energien. Sie haben alles noch mal verschärft. Sie haben selbst nach dem Einmarsch Putins in der Ukraine, in der Krim, noch die Gasspeicher verkauft und Nord Stream 2 zu Ende gebracht. Was für ein Wahnsinn. Der Fachkräftemangel. Zum Ende Ihrer Regierungszeit bestand das jährliche Defizit an Fachkräften. 400.000 Menschen in diesem Land pro Jahr, die uns fehlen. Sie haben nichts gemacht. Sie haben sogar alle unsere Initiativen torpediert. Digitalisierung. Altes Onlinezugangsgesetz von Seehofer und de Maizière ist komplett vor die Wand gefahren. Die Verwaltungsdigitalisierung ist aufgrund Ihres Gesetzes gescheitert. Und das sind alles strukturelle Probleme. Und die wollen Sie jetzt mit Steuersenkung lösen? Ernsthaft? Kann doch nicht wahr sein. Und Herr Spahn, Frau Klöckner, Sie haben mir Northvolt angesprochen. Und da muss man einmal sagen, das geht ja zurück auf ein IPCEI-Programm, auf ein europäisches Programm, was der CDU-Minister Altmaier mit angestoßen hat. Die ersten Förderzusagen wurden unter Minister Altmaier freigegeben. Aus den ostdeutschen Ländern Kretschmar und Hasselhoff fordern Investitionen, Subventionen für die Halbleiterindustrie. Der Spatenstich erfolgte gemeinsam mit dem CDU-Ministerpräsidenten Günther in Schleswig-Holstein. Auch SPD-Kanzler Scholz war dabei. Ein breites Bündnis über die demokratischen Parteien sagt, das ist eine wichtige Technologie, in die wir investieren wollen. Und jetzt stellen Sie sich hier hin und stellen das alles in Frage. Und dass Sie hier Nebelkerzen werfen, Wahlkampf, okay, ist geschenkt, kann man so machen. Aber Sie als wirtschaftspolitische Sprecherin der zweitgrößten Fraktion in diesem Haus versprühen Unsicherheit. Und das ist Gift für das Investitionsklima. Das müssen Sie sich mal klar machen. Da haben Sie eine Verantwortung. Und mit Ihrem Zickzackkurs machen Sie alles kaputt. Jetzt geht es darum, entschlossen nach vorne zu gehen. Das war auch das Motto des diesjährigen Berichtes des Sachverständigenrates, nämlich zu investieren.
die Schuldenbremse weiterzuentwickeln, damit wir einen beispielsweise Deutschlandfonds aufsetzen können, um in die Dinge zu investieren, in den Netzausbau, noch mehr in die Schienen, in die Modernisierung der Verwaltung, damit am Ende wir ein Land haben, das funktioniert, und wir als Zukunftskraft werden dafür sorgen.
Vielen Dank, Herr Kollege Ausendorf. Nächste Rednerin ist die Kollegin Janine Wissler aus der Gruppe Die Linke.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der Union heißt soziale Marktwirtschaft statt grüne Planwirtschaft und listet das Worst-of des CDU-Wahlprogramms auf. Viele schlechte Vorschläge, die eins nicht sind, ganz sicher nicht sozial. Zu Weihnachten sagt die Union, wen sie Geschenke unter den Baum legen möchte, Besserverdienenden und Superreiche, Steuergeschenke. 100 Milliarden kosten die Vorschläge der Union übrigens, 180 Milliarden die Vorschläge der FDP und die Gegenfinanzierung finanzpolitische Scharlatanerie. Ich möchte von Ihnen nie wieder den Vorwurf hören, die Linke wolle zu viel Geld ausgeben. Ja, wir wollen Geld ausgeben für Investitionen, die allen nützen. Für die Bahn, für den sozialen Wohnungsbau, für Krankenhäuser und Schulen. Wir wollen die entlasten, die unter steigenden Mieten und explodierenden Preisen leiden. Sie wollen reiche Erben und Unternehmen und Konzerne pampern und noch reicher machen. Wir wollen sie besteuern, meine Damen und Herren. Sie beklagen, dass Unternehmen wie VW tausende Arbeitsplätze abbauen wollen. Aber Sie erwähnen mit keinem Wort, dass VW gerade 4,5 Milliarden an die Aktionäre ausgeschüttet hat. Oder dass die Eigentümerfamilien in Geld schwimmen. Diese Vermögen haben doch die erarbeitet, die tagtäglich am Band stehen bei VW, meine Damen und Herren. Und Sie sprechen von steigenden Arbeitslosenzahlen. Und dann wollen Sie das ohnehin mickrige Bürgergeld abschaffen. Das heißt, Sie wollen die, die jetzt ihren Job verlieren, die wollen Sie auf die Rutschbahn Richtung Armut schicken. Bei denen, die ohnehin nichts haben, da noch ein paar Euro kürzen, statt riesige Vermögen gerecht zu besteuern. Wenn man die Welt aus dem Cockpit eines Privatflugzeugs betrachtet, sieht man die Schlangen an den Tafeln nicht. Herr Merz sammelt Geld bei Ein Herz für Kinder. Da sammelt er Spenden, er will aber gleichzeitig den armen Kindern den Regelsatz kürzen. Das ist kein Herz für Kinder. Aber offensichtlich haben Sie eins für Kinderarbeit. Weil wer das Lieferkettengesetz abschaffen will, der nimmt Kinderarbeit billigend in Kauf. Und wir sagen Herz statt Merz. Überstunden sollen steuerfrei sein, schreiben Sie. Wissen Sie was? Die meisten Überstunden in diesem Land sind steuerfrei. Und warum? Weil sie erst gar nicht bezahlt werden. Darüber sollte sich die Union mal echauffieren, wenn sie der Meinung sind, dass Überstunden sich lohnen sollten, meine Damen und Herren. Sie kritisieren die Subventionen für erneuerbare Energien. Aber es waren doch Ihre Regierungen, die jahrzehntelang Konzernen Milliardensubventionen hinterhergeworfen haben. Und Sie träumen von einem Comeback der Atomenergie, obwohl sie unsicher, teuer und in Deutschland längst Geschichte ist. Finden Sie sich damit ab, der Kampf ist vorbei, die Atomkraft in Deutschland ist Geschichte und Sie haben dem 2011 selbst zugestimmt. Meine Damen und Herren, die Union fordert Bürokratieabbau und will überflüssigen Papierkram beseitigen. Ich würde vorschlagen, Sie beginnen mit Ihrem Antrag, Herr Merz. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Ulrich, BSW-Gruppe.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Deutschland ist in einer schwierigen Situation. Wir haben das schon mehrmals angesprochen, die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten. Dann führt es halt auch dazu, dass Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber Herr Spahn, den schlanken Fuß können Sie sich nicht machen. Denn wenn wir auch feststellen müssen von allen, von den Sachverständigen, vom BDI, von den Gewerkschaften, dass die schlechte Infrastruktur, die marode Infrastruktur mit ein Grund auch ist, dann sind 16 Jahre Merkel-Regierung schon auch mitverantwortlich. Und zwar ein Finanzminister Schäuble, der immer an der schwarzen Null festgehalten hat. Trotz Niedrigzinsphasen hat der Staat viel zu wenig investiert. Und dann wundern wir uns, dass in Dresden eine Brücke einstürzt, dass die Schulen, die Universitäten, Digitalisierung, alles marode ist. Das ist Ihr Erbe, was Sie wegübergeben haben. Aber diese Bundesregierung hat nichts daran verändert. Das ist schade. Deshalb sind Sie gegeneinander bei dieser Bundestagswahl keine Alternative. Die beste Alternative wäre da schon das BSW. Wir haben als BSW immer darauf hingewiesen, dass auch die Sanktionspolitik Baerbock hat gesagt, damit will sie Russland ruinieren. Jetzt stellen wir fest, wie wir ruinieren. Denn wenn Sie mal in die Betriebe gehen, sagen Ihnen alle Manager, die hohen Industriepreise sind, Gas- und Elektropreise sind die großen Probleme, die sie haben. Und wenn wir damit nicht wettbewerbsfähiger machen werden, dann werden wir auch in einem Jahr oder in zwei Jahren die Probleme nicht haben. Deshalb müssen wir unsere Wirtschaftspolitik derart auch verändern, dass wir dort Gas und Öl einkaufen, wo wir es am günstigsten kriegen. Deshalb müssen wir auch wieder mit Russland in Geschäfte kommen. Ob man das will oder nicht, oder wer es nicht will, muss halt dann auch akzeptieren, dass am guten Schluss die Arbeitsplätze abwandern. Und ich will Ihnen auch mal eins sagen, dann wird immer erzählt, aus moralischen Gründen, wir dürfen von Russland nichts mehr einkaufen. Wir kaufen es ja ein, nur über Umwege und viel, viel teurer. Auch das ist die Wahrheit. Noch einmal, wir brauchen dringende Investitionen in die Infrastruktur. Die Gewerkschaften und die Industrie haben davon gesprochen, 600 Milliarden bräuchten wir in den nächsten 10 Jahren, also zusätzlicher Investitionsbedarf von 60 Milliarden. Und Herr Merz, wenn Sie da wirklich die Rahmenbedingungen ändern wollen, und Herr Spahn, dann müssen Sie an die Schuldenbremse. Wer die Schuldenbremse beibehält, wird nicht die Probleme der Wirtschaft in Deutschland lösen können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Robert Pfahl.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute ist die soziale Marktwirtschaft de facto in unserem Land ausgehebelt. Die Masse der Preise ist staatlich verzerrt. Subventionen und willkürlich ideologisch-politisch bestimmte Regelungen, die auf CO2-Einsparungen hinauslaufen, steuern die Ausrichtung unserer gesamten Wirtschaft und vernichten den Mittelstand. Und durch zu hohe Strompreise führen sie dazu, dass immer weiter abwärts geht. Es wird der Dirigismus ausgedehnt auf Arbeitsmärkte, Energiepolitik, Gesundheitswesen, Kindererziehung, Kredit- und Geldwesen, Mobilität, Essgewohnheiten. Die Handlungsfreiheiten der Bürger werden immer mehr eingeschränkt durch Geh- und Verbote. Und da muss man ganz klar sagen, das machen Sie doch alle gemeinsam, die Kartellparteien in diesem Bundestag. Das kann doch jeder mitkriegen, der mal so eine Debatte mitkriegt. Merkel hat die ökosozialistische Planwirtschaft eingeführt. Der ganze Unfug, dass wir so und so viele Tonnen einsparen und dann das Klima gerettet wird. Dazu steht die CDU heute noch, wie damals, als sie es eingeführt hat. Und dazu stehen die Grünen und dazu steht auch der Wirtschaftsminister Habeck, der das bisher gemacht hat und freundlich lacht dabei. Genau. Und er denkt auch jetzt schon, dass er bei Merz auch das weitermachen kann. Die Alternative, die Sie als Kartellparteien anbieten in diesem Land, ist Herr Kollege, Abstieg. Kommen Sie zum Schluss, bitte. Entweder unter Scholz oder weiterer Abstieg und vor die Wand fahren Herr mit Kollege. Merz und dort Herr Kollege, Habeck als Sie Wirtschaftsminister. Schluss, meine Damen und Herr Kollege, Herren, Sie ruinieren.
Herr Kollege, ich habe Ihnen das Wort entzogen, weil Sie mehrfachen Aufforderungen.
Vielen Dank für bitte. Das Wort und machen Sie es ab.
Das habe ich schon gemacht. Also. Letzter Redner dieser Debatte ist der Kollege Fritz Günzler, CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Nach 3 Jahren Ampelkoalition steckt die deutsche Wirtschaft in einer tiefen Krise. Und das Interessante der heutigen Debatte finde ich, dass die Vertreterinnen der Ampelkoalition das mittlerweile auch akzeptieren. Ich erinnere mich an die Debatten hier im Deutschen Bundestag, als es darum ging, uns vorzuwerfen, wir würden den Standort schlecht reden. Nein, Sie haben den Standort schlecht gemacht, und dafür müssen Sie jetzt auch die Verantwortung tragen. Deutschland ist Konjunkturschlusslicht in der Welt. Und es wird ja dann immer der Eindruck entweckt, alle würden gleich schlecht dastehen. Wenn Sie sich das Sachverständigengutachten mal ansehen, dann wird bei uns für das Jahr 2025 ein schwaches Wachstum von 0,4% vorhergesagt, im Euroraum von 1,3% und in der Weltwirtschaft 2,6%. Das zeigt doch, die Krise ist hausgemacht, die Krise hat einen Namen und die Krise heißt Ampel, meine Damen und Herren. Wir haben in dieser Ampel leider keine Wirtschaftspolitik erlebt. Wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die Wachstum fördert, Arbeitsplätze sichert und Chancen für Unternehmen schafft. Wir wollen ein Land, in dem auch wieder investiert wird. Und Voraussetzung hierfür
ist auch eine gute und solide Steuerpolitik. Auch die Steuerpolitik in unserem Land braucht einen Politikwechsel, damit Deutschland wieder nach vorne kommt. Steuerpolitik ist der zentrale Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit und die Attraktivität eines Standortes. Die Expertenkommission, nicht von uns, sondern vom Bundesfinanzministerium eingesetzt, hat uns aufgeschrieben, das geltende Steuerrecht ist ineffizient und überbürokratisch und hindert Unternehmen daran, ihre betriebswirtschaftlichen Potenziale voll zu entfalten. So ist es, meine Damen und Herren, und daran haben Sie nichts geändert. Und das wird höchste Zeit, dass wir zu einer vernünftigen Steuerpolitik in diesem Lande kommen. Deutschland ist Hochsteuerland, und das muss sich ändern. In Deutschland zahlt man auf thesaurierte Gewinne, das sind die Gewinne, die im Unternehmen bleiben, mindestens 30% Steuer. Wenn Sie einen Standort haben mit einem Gewerbesteuerhebesatz über 400%, dann sind es noch mehr. Im OECD-Durchschnitt sind es 23%, in Europa sind es 21%. Das sind nur bis zu 9 Punkte Unterschied, die dazu führen, dass Investitionen halt nicht mehr in unserem Land durchgeführt werden. Und von daher ist es richtig, dass wir schon seit längerer Zeit, übrigens schon 2019 in einem gemeinsamen Papier der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, fordern, dass wir auf maximal 25% Belastung von thesaurierten Gewinnen kommen müssen. Und es ist auch wahr, von daher wäre es schön, wenn Sie das Wahlprogramm ja teilweise wohl gelesen haben, auch sehr aufmerksam lesen. Wir haben auch geschrieben, dass es nicht von heute auf morgen gelingen kann, sondern dass wir einen Pfad brauchen, eine schrittweise Anpassung dieses Tarifes, auf was sich die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland einstellen können. Und das schafft Vertrauen und das schafft die Planungssicherheit, die die Unternehmen brauchen, damit sie wieder in Deutschland investieren. Genauso richtig, und wir werden ja gleich auch noch mal über den Solidaritätszuschlag diskutieren, dass dieser abgeschafft wird und auch vollständig abgeschafft wird. Wir haben ein Aufkommen von 12 bis 13 Milliarden Solidaritätszuschlag. Über die Hälfte, nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft, werden 7 Milliarden davon von den Unternehmern getragen und nicht von denen Sie immer sprechen, sondern das ist eine verkappte Unternehmenssteuer geworden, die weg muss und von daher am besten morgen. Wir könnten noch viele Punkte ansprechen, die Zeit läuft davon, aber ich kann Ihnen sagen, lesen Sie das Wahlprogramm der Union, lesen Sie unseren Antrag zur Modernisierung des deutschen Unternehmenssteuerrechts hier im Deutschen Bundestag. Dort finden Sie einen vollständigen Maßnahmenkatalog, wie wir über das Steuerrecht Deutschland wieder nach vorne bringen können. Wir wollen und schaffen ein wettbewerbsfähiges und investitionsfreundliches Steuerrecht, und so schaffen wir auch den Aufbruch für unsere Wirtschaft. Wohlstand für alle, auch durch Unternehmenssenkungen, denn das schafft höhere Löhne, mehr Beschäftigung und mehr Wachstum. Und daran werden wir arbeiten. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 14.252 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich komme jetzt zurück zu Tagesordnungspunkt 6a und gebe Ihnen zunächst das Ergebnis des von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen und FDP sowie des Abgeordneten Stefan Seidler. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 93 und 94, Drucksachen 20.12.977 und 20.14.302, Buchstabe A, bekannt. Abgegebene Stimmkarten 669, mit Ja haben gestimmt 600, mit Nein haben gestimmt 69. Nach Artikel 79 Absatz 2 Grundgesetz ist zur Annahme des Gesetzes die Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Bundestages erforderlich. Das sind 489 Ja-Stimmen. Der Gesetzentwurf ist mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Dann kommen wir zur Abstimmung über den von den Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 die Grünen und FDP sowie dem Abgeordneten Stefan Seidel eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes und des Untersuchungsausschussgesetzes. Der Rechtsausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.302 den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 die Grünen und FDP sowie des Abgeordneten Stefan Seidler auf Drucksache 12.978 anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 14.306 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für den Änderungsantrag der AfD-Fraktion? Das ist die AfD-Fraktion. All. Wer stimmt dagegen? Das sind SPD, Bündnis 90 die Grünen, FDP, CDU, CSU und, wenn ich das richtig sehe, Die Linke. Was macht das BSW? Enthält sich. Gut. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 die Grünen und FDP sowie des Abgeordneten Stefan Seidler auf Drucksache 12.978 zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind, ich fange jetzt mal da drüben an, CDU, CSU, FDP, Bündnis 90 Grünen, SPD, Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion und der Kollege Ulrich vom BSW. Enthaltungen keine. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Jetzt kommt meine Lieblingsabstimmung, dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die das Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, FDP-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion und die Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion und das BSW. Das hat sich verdoppelt. Zwei Mitglieder der BSW-Gruppe. Enthaltungen keine. Damit ist der Gesetzentwurf auch in dritter Lesung angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, erste Beratung des von der Fraktion der FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur vollständigen Befreiung der Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger vom Solidaritätszuschlag. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 8 Minuten.